Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Und ich muss direkt zum Einstieg sagen, gestern, also dieser 16.04.2026, das war wirklich ein absolut verrückter Tag, oder?
Oh ja, das kann man wohl laut sagen, das war Wahnsinn.
Ich meine, es gab ja diesen massiven, zeitgleichen Drop von großen Updates verschiedenster Anbieter. Also es fühlt sich wirklich so an, als hätte die Tech-Welt an einem einzigen Tag einen riesigen Sprung gemacht.
Absolut. Wir haben gestern quasi einen echten Paradigmenwechsel live miterlebt. Wir reden hier ja nicht mehr nur von Modellen, die vielleicht ein bisschen schneller antworten oder, ich sag mal, hübschere Texte schreiben. Was wir da gesehen haben, ist wirklich die Evolution der KI-Entscheidungsgewalt. Wir bewegen uns rasend schnell von Systemen, mit denen wir bloß chatten, hin zu, ja, zu Agenten, an die wir Aufgaben richtig delegieren.
Ja, und genau das wollen wir heute für dich, also für dich als Zuhörer, aufdröseln. Am Ende dieser Folge wirst du genau wissen, was diese vier neuen Werkzeuge können, wie sie sich unterscheiden und am wichtigsten, welches du morgen für deine eigenen Aufgaben nutzen solltest.
Richtig.
Und zwar ohne dich von dieser absoluten Informationsflut erschlagen zu fühlen. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir fangen am besten ganz lokal an. Gestern wurde ja das Update für den Perplexity Personal Computer vorgestellt. Und das wirft die Definition dessen, was ein Computer eigentlich ist, komplett über den Haufen.
Ja, um diese Tragweite zu verstehen, müssen wir uns vielleicht mal kurz ansehen, wie wir Betriebssysteme bisher genutzt haben. Bis heute warst du ja der Dirigent. Das Betriebssystem hat dir quasi nur die Instrumente bereitgestellt. Also Ordner, Programme, Browser-Tabs. Aber du musstest manuell zwischen all diesen Werkzeugen hin und her wechseln.
Genau.
Der Ansatz von Perplexity macht die KI nun wirklich zu einem Orchestrator auf deinem eigenen lokalen Rechner. Das ist übrigens besonders für den Mac Mini hervorgehoben worden, der ja oft so permanent im Hintergrund läuft.
Okay, das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Lass uns das mal für den Alltag greifbar machen. Ich habe das gestern in einem Demo-Video zu Apple-Notizen gesehen. Da steht meine To-Do-Liste für den Tag, ja? Da steht sowas wie Termin mit dem Marketing-Team finden und Quartalsbericht an die Geschäftsführung schicken.
Klassischer Büroalltag.
Genau. Und bisher hätte ich die KI ja gebeten, mir einen Text für diese E-Mail zu entwerfen. Den hätte ich dann selbst in mein Mail-Programm kopiert, hätte selbst die Adressaten gesucht und selbst auf Senden gedrückt.
Ja.
Aber jetzt drücke ich zweimal die CMD-Taste und sage der KI nicht mehr, schreib mir einen Text, sondern ich sage, erledige das.
Und exakt hier greift dieser Mechanismus, den Sie da eingebaut haben. Die KI greift auf deine lokalen Dateien zu, sie öffnet deine nativen Apps und kombiniert das dann alles mit ihrem Wissen aus dem Web.
Krass.
Ja, sie liest also in deinem Kalender nach, wann du überhaupt Zeit hast, durchsucht deine Kontakte nach dem Marketingteam, formuliert selbst die Einladung, legt den Termin an und verschickt das Dokument an die Geschäftsführung. Alles auf einmal.
Aber Moment, halt, warte mal.
Ja.
Das ist genau der Punkt, an dem bei mir sämtliche Alarmglocken schrillen. Wenn ich der KI erlaube, so tief auf meine lokalen Daten zuzugreifen, ich meine, will ich wirklich eine KI, die in meinen privaten lokalen Dateien herumfuscht?
Das ist natürlich eine riesige Sorge.
Eben. Was passiert denn, wenn dieses Tool beschließt, meinen Steuerordner zu löschen? Oder, keine Ahnung, eine völlig unangemessene E-Mail an meinen Chef zu senden? Nur weil es einen Halbsatz missverstanden hat.
Ja, völlig berechtigter Einwand. Aber die Entwickler haben das natürlich nicht ignoriert. Das System arbeitet in einer sogenannten Sandbox. Das kannst du dir vorstellen wie ein abgeriegeltes Testlabor innerhalb deines Computers. Das Betriebssystem spiegelt der KI ein Dateisystem vor, in dem sie arbeiten kann, ohne aber direkten Zugriff auf die eigentlichen Systemkerne zu haben.
Ah, okay. Das heißt, sie operiert in einer Art Blase.
Genau, in einer extrem streng überwachten Blase. Und das Wichtigste dabei ist, jeder einzelne Klick, jedes Verschieben einer Datei, jeder Tastendruck wird in einem Audit Log protokolliert. Es ist also nichts permanent, bis es verifiziert ist. Das System ist wirklich darauf ausgelegt, dass du jeden noch so kleinen Schritt mit einem einzigen Klick wieder rückgängig machen kannst. Du behältst also quasi immer die Rolle des Vorgesetzten, der die Arbeit absegnet.
Das ist dann ja wie ein Praktikant, der endlich gelernt hat, wo die virtuellen Aktenschränke stehen.
Ganz genau, ein sehr fleißiger Praktikant.
Das ändert die Perspektive natürlich total. Wenn ich an meinen absoluten Albtraum von einem Downloads-Ordner denke, also da liegen tausende Screenshots, PDFs und Rechnungen wild durcheinander. Dem Tool einfach sagen zu können, analysiere den Inhalt all dieser Dokumente und strukturiere sie in logisch benannte Projektordner.
Ja, ein Traum.
Absolut.
Und mit dem Wissen, dass ich es sofort rückgängig machen kann, falls es Chaos anrichtet. Also das ist ein massiver Produktivitätsgewinn im Alltag.
Und wenn Perplexity unsere Dateien und To-Dos organisiert, wie sieht es dann mit den echten tiefgreifenden Workflows aus? Also Softwareentwicklung zum Beispiel.
Gute Frage. Und das bringt uns direkt zum nächsten massiven Update von gestern. Wenn ich tiefere Workflows brauche, dann reden wir über Codex.
Richtig. Codex ist ja jetzt nicht mehr nur ein reiner Code-Generator. Das ist ein extrem proaktiver Kollege geworden.
Und hier wird es wirklich interessant. Codex hat ja jetzt einen eigenen Mauszeiger.
Ja, das ist verrückt. Das ist mega gruselig im ersten Moment. Ich sitze also vor dem Bildschirm und sehe zu, wie sich meine Maus wie von Geisterhand bewegt, Fenster öffnet, irgendwo klickt und Texte tippt. Also ehrlich gesagt, das fühlte sich für mich gestern weniger nach einem coolen Feature an, sondern eher nach einem Hackerangriff, bei dem jemand meinen PC fernsteuert.
Das ist auch eine total natürliche Reaktion, weil es unsere gewohnte Art, wie wir mit Computern umgehen, komplett umkehrt. Aber der Mechanismus dahinter ist bahnbrechend. Bisher brauchten KI-Systeme ja immer diese Schnittstellen im Code, also APIs, um überhaupt mit Programmen kommunizieren zu können. Wenn eine App keine API hatte, war die KI im Grunde blind. Codex nutzt jetzt aber eine Computer-Vision-Ebene. Es sieht deinen Bildschirm wirklich Pixel für Pixel, genau wie wir Menschen. Es erkennt Schaltflächen, Eingabefelder und Menüs rein visuell.
Okay, warte. Es liest also nicht den Code der Webseite, sondern es schaut sich die Oberfläche an und weiß, dieser blaue Kasten oben rechts, das ist der Senden-Button. Und dann steuert es da mit den Koordinaten der Maus hin.
Korrekt. Und weil es die Benutzeroberfläche versteht, ist es nicht mehr auf Programmierschnittstellen angewiesen. Es kann einfach Apps bedienen, es kann PDFs lesen, Tabellen auswerten und mit dem neuen GPT-Image-5-Modell auch Bilder generieren.
Okay, wow.
Dazu kommen noch über 90 neue Plugins, also für Atlassian, GitLab, Slack und so weiter. Und es kann SSH-Verbindungen zu Remote-DevBoxes aufbauen. Und das Allerbeste, auf dem Mac, es kann mehrere Agenten parallel laufen lassen.
Mehrere parallel? Wie kann ich mir das im beruflichen Alltag vorstellen?
Nehmen wir mal einen Frontend-Entwickler. Bisher hat die KI einen Code geschrieben und der Entwickler musste ihn nehmen, kompilieren, im Browser öffnen und schauen, ob das Design passt. Codex macht das jetzt selbst. Ein Agent liest die Designvorgaben aus einem Google-Doc. Ein zweiter Agent schreibt den Code. Und ein dritter Agent öffnet das Ganze in einem integrierten In-App-Browser, analysiert visuell das Ergebnis und sagt dem Code-Agenten quasi, hey, der Button ist noch 3 Pixel zu weit links, passt das mal an.
Und das passiert, ohne dass ich überhaupt eingreife. Es testet das also direkt in diesem In-App-Browser.
Ja, völlig autonom.
Was ich auch krass fand, ist dieses neue Gedächtnis, das Codex jetzt hat. Das merkt sich meine Präferenzen. Und nicht nur für eine Sitzung, sondern wirklich über Tage hinweg.
Genau, das ist ein Gamechanger.
Und es kann sich selbst aufwecken. Das ist wie ein Heinzelmännchen, das nachts weiterarbeitet. Wenn ich gestern Abend ein komplexes Problem auf dem Tisch hatte, analysiert Codex über Nacht die Diskussionen dazu in Slack, zieht den Kontext aus dem Code und wenn ich morgens den Rechner starte, schlägt es mir proaktiv vor, wie der Arbeitstag heute beginnen soll.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier wirklich den Wandel vom reinen Werkzeug zum autonomen Projektmanager. Codex wacht morgens auf und weiß genau, was Sache ist.
Aber, und da sehe ich jetzt ein kleines Problem, wenn Codex dermaßen schnell Dinge zusammenbaut, alles parallelisiert und eigenständig klickt, macht es dann nicht auch wahnsinnig schnell Fehler? Ich meine, wir kennen ja alle diese Halluzinationen, bei denen die Modelle extrem selbstbewusst völligen Blödsinn erzählen.
Ja.
Wie lösen wir dieses Fehlerproblem, wenn die KI auf einmal ganze Projekte leitet?
Codex ist großartig für die Verwaltung von Workflows, das stimmt. Aber manche Aufgaben erfordern eben eine extrem hohe visuelle Präzision und absolute Fehlerfreiheit in der Logik. Und da kommt der nächste Player ins Spiel, das dritte Update von gestern.
Cloud Opus 4.7.
Genau. Ein System für die pedantischen Denker.
Das Modell ist ja laut Release Notes für seine rigorose Arbeitsweise bekannt. Aber was genau macht Opus 4.7 anders als diese schnellen Workflow-Modelle wie Codex?
Claude Opus 4.7 ist ein Modell, das bei den komplexesten Aufgaben rigoros bleibt. Es verifiziert seine eigenen Ergebnisse, bevor es sie dir überhaupt meldet.
Es überprüft sich also selbst.
Ja, es hat auch eine extrem verbesserte Bildererkennung. Wir reden hier von bis zu 3,75 Megapixeln. Das sind etwa 2576 Pixel an der längsten Kante.
Wow, das ist unfassbar scharf für eine KI.
Absolut. Und dann gibt es da dieses neue Anstrengungslevel namens X-High, also extra High für tieferes Nachdenken. Es ist extrem resistent gegen diese typischen Endlosschleifen.
Okay, lass uns das in den beruflichen Alltag übersetzen. Wofür nutze ich das?
Zum Beispiel für das Erstellen von hochwertigen Präsentationsfolien oder Datendashboards. Tester haben dem Modell einen überraschend guten Geschmack bei Designentscheidungen attestiert.
Ein Modell mit gutem Geschmack? Auch mal was Neues.
Ja, oder du gibst der KI komplexe technische Architekturdiagramme. Durch diese extrem hohe Auflösung extrahiert Opus 4.7 fehlerfrei die Daten daraus. Winzige Pfeile, kleine Textboxen, das wird alles erkannt.
Okay, aber warte mal, ich habe gelesen, dass Opus 4.7 Anweisungen jetzt wörtlich nimmt.
Mhm.
Bedeutet das, meine alten Prompts, die ich immer so ein bisschen, naja, schwammig formuliert habe, funktionieren jetzt vielleicht nicht mehr?
Was hier wirklich faszinierend ist, ja, das Modell rät nicht mehr, was wir meinen könnten. Es tut exakt das, was wir sagen. Faules Prompting wird jetzt bestraft, Präzision wird belohnt. Wenn du ungenau bist, kriegst du genau das, was du geschrieben hast, auch wenn es keinen Sinn ergibt.
Oh, das wird für viele eine harte Umstellung. Aber okay, wir haben jetzt also Dateien sortiert, Software gecodet und messerscharf analysiert.
Richtig.
Aber was ist eigentlich, wenn wir gar nicht in der IT arbeiten? Also, wenn wir stattdessen im Labor stehen und nach Heilmitteln suchen? Da helfen mir doch Dateiensortierer und Codeagenten nicht wirklich weiter, oder?
Genau. Und da kommt die vierte große Ankündigung ins Spiel, der hochgradige Spezialist GPT Rosalind.
GPT Rosalind. Benannt nach Rosalind Franklin, der Pionierin der DNA-Forschung?
Genau. Das ist ein völlig neues, zweckgebundenes Modell, nur für die Biowissenschaften. Es geht hier darum, die 10 bis 15 Jahre, die eine Medikamentenentwicklung normalerweise dauert, massiv zu verkürzen.
Also was bedeutet das alles im Laboralltag? Das ist dann quasi wie ein genialer Postdoc, der nie schlafen muss und alle Datenbanken der Welt auswendig kennt?
Besser hätte man es nicht formulieren können. Rosalind hat Anbindung an über 50 wissenschaftliche Datenbanken, sogenannte Multi-Omics-Datenbanken.
Mhm.
Es übertrifft alle anderen Modelle bei Tests wie dem BigSpanch oder bei komplexen RNA-Sequenzvorhersagen.
Das heißt, Wissenschaftler können das Modell nutzen, um riesige Mengen an Literatur zu durchforsten, neue Hypothesen zu generieren oder sogar die Designplanung von DNA und Enzymen für Klonprotokolle zu übernehmen?
Exakt. Es entwirft dir das Experiment. Aber das Wichtigste hierbei, gerade in der Pharmabranche, ist die Sicherheit.
Stimmt, die Patientendaten.
Ja, gerade bei klinischen Studien darf absolut nichts nach außen dringen. Deshalb ist GPT Rosalind extrem rigoros abgesichert. Es erfüllt höchste Sicherheitsstandards wie HEPA. Und das ist der Knackpunkt. Die Daten werden nicht für das Training von zukünftigen Modellen genutzt.
Das ist für die Industrie natürlich essentiell.
Ohne das würde es niemand nutzen.
Wahnsinn. Okay, lass uns das alles mal für unsere Zuhörer zusammenfassen. Eine kleine praktische Checkliste zur Toolauswahl, damit man weiß, was man morgen früh auf der Arbeit aufmachen sollte.
Sehr gute Idee.
Also, erste Frage. Nutzt du die KI, um dein lokales Chaos zu beseitigen, To-Do-Listen abzuarbeiten und E-Mails zu sortieren?
Dann greif zu Perplexity Personal Computer.
Zweite Frage, entwickelst du Software, testest Frontends und brauchst ein System, das sich deine Vorlieben merkt und proaktiv deinen Tag plant?
Dann wähle Codedex. Das ist dein Kollege für Workflows.
Dritte Frage, brauchst du extrem scharfe Bildererkennung für komplexe Diagramme, absolut fehlerfreie Logik und geschmackvolles Design für Präsentationen?
Dann ist Claude Opus 4.7 dein Favorit. Aber denk dran, präzise Prompten.
Sehr wichtig. Ja. Und die vierte Frage. Arbeitest du in der Biologie, Chemie oder Pharmaforschung und brauchst Zugriff auf wissenschaftliche Datenbanken?
Dann ist es ganz eindeutig GPT Rosalind.
Das ist wirklich eine fantastische Übersicht.
Ja, wenn wir das so rekapitulieren, wird eines ganz klar. Wir verlassen die Ära, in der KI einfach nur Fragen beantwortet hat. KI ist jetzt ein Orchestrator, ein proaktiver Kollege, ein extrem prüfender Analyst und ein hochspezialisierter Wissenschaftler.
Das fasst es perfekt zusammen.
Aber ich habe zum Abschluss noch eine provokante Frage für dich und natürlich auch für dich als Zuhörer.
Oh, da bin ich gespannt. Hau raus.
Wenn Modelle wie Codex sich selbst Termine setzen und Modelle wie Opus 4.7 ihre eigene Logik überprüfen und korrigieren,
ja.
Ab welchem Punkt verschiebt sich unsere Rolle als Mensch vom Erschaffer zum bloßen Genehmiger der Arbeit?
Uff, das ist wirklich ein Gedanke, den man erstmal sacken lassen muss. Wann hören wir auf zu kreieren und fangen an, nur noch abzunicken?
Exakt das.
Darüber werde ich heute Abend definitiv noch nachdenken. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Reise durch diese Wahnsinns-Updates. Vielen Dank, dass du heute wieder dein Expertenwissen mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, es war mir eine Freude.
Und ein riesiges Dankeschön an dich fürs Zuhören. Diese Themenfülle war heute echt intensiv, aber ich hoffe, unsere Checkliste hilft dir dabei, morgen direkt das richtige Tool für dich zu nutzen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge von Prompt mich mal wieder reinhörst. Bis dahin, probier die Tools aus und bleib neugierig.